wieder anders. Der Johannes R. Becher Podcast mit Christine Eichhorn und Toni Bernhardt.
Ja, hallo, da sind wir wieder bei Wieder anders, der Johannes R. Becher Podcast mit mir, Christine Eichhorn und
Toni Bernhardt. Und wir wünschen frohe Weihnachten.
Ja, frohe Weihnachten.
Heute ist der 25. Dezember, der Tag, an dem dieser Podcast erscheint. Weihnachten, also sollten wir heute eine Weihnachtsfeier machen, in gewisser Hinsicht.
Ja, wir haben zumindest ein bisschen Liedgut mitgebracht, wo es am Ende auch weihnachtlich wird. Also wir arbeiten uns so langsam vor und stimmen uns dann gegen Ende hin ein.
Becher hat ja auch Weihnachtslieder geschrieben.
Genau, hat er, genau. Also das ist ganz interessant und das ist etwas, womit wir uns heute auch beschäftigen wollen. Ende der 40er und Anfang der 50er Jahre hat Becher ja angefangen, sich mit Lieddichtung zu beschäftigen. Und das berühmteste, was wir von ihm alle kennen, ist natürlich die Nationalhymne der Deutschen Demokratischen Republik. Aber er hat noch andere Lieder geschrieben. Also auch da hat er sich so ein gewisses Konzept zurechtgelegt und hat da systematisch gearbeitet. Und viele dieser Lieder hat er eben mit Hans Eisler zusammen gemacht. Also Eisler immer die Musik geschrieben und Becher die Texte.
Und das wird auch der Kontext sein, in den wir die Weihnachtslieder einbetten werden. Becher als Liederdichter, als Schriftsteller von Liedern, die eine spezifische Qualität haben, gewisse Formalia erfüllen und erfüllen müssen. Spannend ist ja, dass er hat nicht nur viele Lieder geschrieben, sondern sich auch selber Gedanken gemacht, was ist denn ein Lied, wie hat denn ein Lied zu sein? Also wie so oft, wenn Becher etwas macht, dann macht er es sehr gründlich, schreibt Überlegungen dazu nieder und legt dann natürlich sehr viele geschriebene Textbeispiele vor.
Ja, zum Glück hat er aber diesmal keine 500-Seiten-Theorie geschrieben, sondern es gibt nur eine kleine Vorrede, die wir uns auch gleich anhören werden. Vielleicht sollte man noch mal kurz sagen, was so der Kontext ist. Also wir haben ja gesehen, dass Becher sich schon im Exil beginnt, mit älterer deutscher Dichtung zu beschäftigen. Und je weiter das geht, desto mehr interessiert er sich dann eben auch für die Romantik des 19. Jahrhunderts und eben für die Liedtradition, für Volksliedtradition. Und das ist das, woran er jetzt anknüpft. Also er erhält ja 1949 diesen Auftrag, die Hymne zu schreiben und setzt dann 1950/51 nochmal nach mit zwei Platten, ich glaube eine Platte Neue Deutsche Volkslieder, eine Platte Friedenslieder und eine mit Weihnachtsliedern. Das ist, glaube ich, die Original-Erscheinungsweise. Und diese Lieder sind dann im Laufe der DDR immer mal wieder neu aufgelegt worden.
Und eben das Spannende, du hast es schon gesagt, Volkslieder. Der Titel Neue Deutsche Volkslieder und dass er zu Beginn der 50er Jahre um 1950 diesen Begriff so stark macht und so programmatisch, das wird, glaube ich, auch ein Aspekt sein, über den gründlicher nachzudenken lohnt und der immer wieder in verschiedenen Facettungen heute zu diskutieren sein wird.
Genau, dann sollten wir doch einfach mal einsteigen und ins Material gehen.
Die vergangenen Jahre brachten keine Bereicherung des Volksliedes. Es verkümmerte oder es entartete zu Schlagern. In den Werken bedeutender Dichter finden sich zwar ab und zu Volksweisen, Gedichte, die im Volkston gehalten sind, aber von einer bewussten Pflege des Volksliedes konnte in der modernen Lyrik nicht mehr die Rede sein. Nun ist es Zeit, dieses Versäumte nachzuholen und dem Volkslied wieder den Platz zu erobern, der ihm zukommt. Das Volkslied soll seinen Platz finden in den Herzen der Menschen, die ein neues Leben schaffen. Wir wollen wieder singen lernen, und ein Lied der Freiheit und des Friedens soll es sein. Wir hoffen, dass dieser neue Volksgesang über die Grenzen, die noch immer durch unser Vaterland gezogen sind, sich hinwegsetzen wird und sich erheben wird zu einem Lied aller Deutschen. Der Jugend vor allem sind diese Lieder gewidmet, ihr, die aufgeschlossen ist für das Neue, wie es in dem Gesang vom Lernen heißt. Wir wollen das Schöne uns machen zu eigen und dienen dem Wahren mit ganzer Kraft. Wir, Deutschlands Töchter, wir, Deutschlands Söhne, wir wollen den Völkern den Friedlichen zeigen, dass willens wir sind, den Frieden zu wahren. Wir lieben das Leben vor Leidenschaft. Johannes R. Becher.
Das ist die Vorrede zur Sammlung Neue Deutsche Volkslieder, wenn ich das richtig erinnere. Eben, und spannend ist, du hast schon von Romantik gesprochen. Das ist schon sehr fragwürdig und sehr diskussionswürdig, was hier geschieht. 1950 ungefähr den Begriff Volkslied stark zu machen. Wir haben Reflex auf die Romantik natürlich. Bei Volksliedern denkt man erst einmal und rasch an das Knaben Wunderhorn von Achim von Arnim und Clemens Brentano, an viele andere Sammlungen und natürlich an das 19. Jahrhundert. Und natürlich an den problematischen Volksbegriff, der hier anklingt. Und wir sind hier in der DDR. Mhm. Also das Spannende ist ja, dass Becher hier den Versuch unternimmt, eine Kulturform, eine Musikform, eine Liedform zu etablieren, die für eine große Gruppe funktioniert, die für eine große Gemeinschaft tauglich ist, und verwendet dabei zugleich auch den Volksbegriff.
Also ich finde interessant, auch darüber nachzudenken, wie weit er da auch wieder Kind seiner Zeit ist. Weil irgendwie ist es ja doch typisch, sich mit dem Volkslied auseinanderzusetzen. Also wenn man so an den ersten Bundespräsidenten der BRD denkt, Theodor Heuss, der ist ja dafür bekannt unter anderem, dass er eben hoch auf den gelben Wagen gesungen hat. Also der war ja auch großer Fan der Volksliedichtung des 19. Jahrhunderts.
Ja, und interessant ja auch, ich musste unmittelbar an Bertolt Brecht auch denken, der hat einmal ein Volksstück geschrieben. Er hat ein Stück als Volksstück deklariert und das war der Puntilla. Der Herr Puntilla und sein Knecht Matti, 1940 im finnischen Exil geschrieben, und er schreibt dazu auch eine Vorrede und vertritt da auch die Notwendigkeit der Position, hier von Volksstück zu sprechen, also dieser Anspruch, auch wir, so eben aus Brechts Perspektive, auch wir Nicht-Nazis, wir Linke, wir Sozialisten, wir Kommunisten, wir nutzen diesen Volksbegriff für unsere Zwecke. Also eine Rückholung eines okkupierten, verfemten, unmöglich gemachten Begriffs. Das, glaube ich, spielt eine wichtige Rolle, weil es ja, da kommen wir vielleicht zu weit, aber kurz ansprechen möchte ich es. Es gibt in der DDR eine sehr etablierte, sehr intensive, sehr lange Tradition, auch den Begriff Volkslied, Volksmusik zu verwenden im Sinne des proletarischen Lieds. Wolfgang Steinitz ist da der große Protagonist. Und wir werden auch über Inge Lammel noch einmal dazu zu sprechen kommen. Das sind Forschungstraditionen und kulturwissenschaftliche Traditionen, die eigentlich heute vergessen sind. Das wäre die Parallele zu Hermann Bausinger im Westen, wäre Wolfgang Steinitz in Leipzig und Berlin quasi die Kulturtheorie in der DDR. Also auch das lohnt daran zu erinnern, dass es hier verschiedene Stränge gibt, sehr interessante Stränge, alternative Stränge, die heute vergessen sind.
Und Becher ist natürlich wieder mittendrin dabei, ne? Und es ist, glaube ich, auch, das haben wir ja schon in früheren Episoden auch hier festgestellt, es ist ihm ohnehin ein Anliegen, so bestimmte Aspekte, die auch den Heimatbegriff, wo wir noch drauf kommen, die von den Nazis vereinnahmt wurden, sozusagen wieder in einer reineren, unproblematischeren Form einerseits selber zu nutzen und sich das nicht wegnehmen zu lassen und gleichzeitig aber jetzt eben auch, wir sind in der frühen DDR, mit einem sozialistischen Gedankengut zu füllen. Also da geht es natürlich, das ist immer interessant bei Becher, er spricht ja in dem Text hier auch wieder die Grenzen an, die es ja gibt durch das, ne? Also damit meint er natürlich die Grenze zwischen der Bundesrepublik und der DDR, und dann ist die Hoffnung der Überwindung dieser Grenze, der wird Ausdruck verliehen. Gleichzeitig denkt Becher das aber natürlich so, dass dann die Bundesrepublik, wo eben die Nazis noch aktiv sind, irgendwann, dass dann irgendwann so das Gedankengut des Sozialismus auch dort Einzug hält. Also das ist natürlich ein Gedanke, der da eine Rolle spielt bei Becher. Und dann greift er zurück, und das ist eben für uns so interessant, auf das 19. Jahrhundert und versucht eben aus dieser romantischen deutschen Dichtungstradition etwas zu machen, das für die Zeit 1950 passt.
Wir werden als erste Beispiele aus der Sammlung Neue Deutsche Volkslieder zwei Texte nun hören: Die alten Weißen und Volkes Eigen. Die sind sehr unterschiedlich, sind in der Form sehr ähnlich, aber inhaltlich sehr unterschiedlich. Wir hören sie einfach mal an.
Die alten Weisen. Es sind die alten Weisen, die neu in uns erstehen und die im Wind, dem Leisen, von fern herüberwehen. Wenn sich die Wipfel neigen, allabendlich im Wind, dann gehen durch unser Schweigen sie, die gefallen sind. Es sind die alten Lieder, die singen neu aus mir, und wie vor Zeiten wieder am Abend singen wir. Es ist in uns ein Raunen und wird zum großen Chor, und zu den Sternen staunen, staunen wir empor. Volkes Eigen. Als das Kraftwerk wurde Volkes Eigen, sprach ein Mann: Das Werk ist dein und mein. Volkes Eigen, lass dem Volk uns zeigen, was es heißt, sein eigener Herr zu sein. Aus dem Schutt erstanden die Turbinen, alle Hände brachten sie in Gang, um dem neuen Herrn, dem Volk, zu dienen. In der Halle summte ein Gesang. Und er trug das Licht auf seinen Schwingen, das durchdrang weithin die Dunkelheit. Jeden Abend war ein Singen, seht, es leuchtet eine neue Zeit. Licht durchatmet lebten auf die Werke, die noch dunkel lagen im Revier. Sprach das Volk, erkennen seine Stärke, es wird Licht, und seht, das Licht sind wir.
Das ist schon sehr interessant, was hier geschieht. Die alten Weisen, das ist ein deutlicher Bezug auf die Romantik, auf das diffus alte.
Ja, genau. Ich denke auch, das ist ja auch wieder ein poetologisches Gedicht. Ne? Also weil es da ja auch heißt, es sind die alten Lieder, die singen aus mir. Ich habe es jetzt metrisch nicht gut zitiert, aber dieser Gedanke, das ist in mir, das klingt in mir wieder. Ich beziehe mich auf diese alten Sachen, aber ich aktualisiere. Also man sieht wirklich ganz deutlich, wie er formal auch anschließt eben an die Volksdichtung, dann aber durch die Gefallenen dann ein Motiv aufgreift, das eben für die Nachkriegszeit wichtig ist. Also da sieht man so subtil ein bisschen, wie schon er so versucht, etwas Neues da hineinzubringen.
Ja, und poetologisch auch total interessant, die Lieder singen in mir. Ich als Schriftsteller bin nicht der Urheber von Liedern, von Volksliedern. Diese Vorstellung einer kollektiven, diffusen, sphärischen, atmosphärischen Autorschaft.
Sehr gut, ja, finde ich sehr, sehr passend beim Volkslied, weil man das ja immer dem Volk zuschreibt und der Autor ist also nur derjenige, der es so wie ein Medium niederschreibt.
Genau. Genau, eben, und das ist formelhaft geradezu formuliert, das, indem er sagt, die Lieder singen in mir. Ich mache nichts als Mensch, als Individuum. Ich bin nur Medium, das trifft's. Und dann Volkes Eigen. Da geht's um Technik, um Kraftwerke, um Technikgläubigkeit, um Fortschritt, um technischen Fortschritt, um Wiederaufbau, um frühe 50er Jahre, um grenzenloses Wachstum auch. Aber es klingt so wie ein Volkslied. Das ist schräg.
Ja, es ist eigentlich vom Inhalt her ein Aufbaugedicht. Ne? Also das ist genau das, was auch die frühen Aufbauerzählungen machen. Da geht es eben darum, wie eine Fabrik gebaut wird. Volkeseigen ist ja so ein Schlagwort. Ne? Also die Betriebe werden jetzt in den Besitz des Volks überführt. Ne? Das ist ja volkseigener Betrieb. Das ist ja das, was er hier aufgreift. Also ein unmittelbarer Kommentar auch zu politischen Dingen, die gerade stattfinden und die natürlich jetzt positiv dargestellt werden, wo eben dann ein Mann sagt, ja, das Volk befreit sich jetzt und das Volk kommt jetzt endlich zur Herrschaft und so. Also das ist natürlich voll durchsetzt von sozialistischer Aufbauideologie. Also, und wie du sagst, interessanterweise als Volkslied, vierstrophig, ne, schön gleich gebaut, kann man singen. Was aber auch interessant ist, was mir jetzt aufgefallen ist, ist halt dieser letzte Satz. Da heißt es ja dann, das Volk erkennt dann, es wird Licht, das Licht sind wir. Und da muss ich wieder an die Bibel denken. Es werde Licht.
Ja, genau, wieder Bibel, genau. Das ist Schöpfungsgeschichte, das ist Genesis. Da haben wir wieder ein schönes Beispiel für dieses religiös grundierte Weltbild von Becher.
Mhm, genau, also das Volk jetzt in der Schöpferrolle.
Ja, ja, das Volk ist Gott letztendlich.
Genau, was ja dann auch Schöpfer. Wieder passt zu dem Gedicht vorher, dass der Dichter nur als Medium fungiert. Das eigentliche schöpfende Element ist das Volk und er leiht ihm nur seine Stimme sozusagen.
Ja, das ist cool. Ja, das haben wir hier ein Stück Genesis auch wieder drinnen. Also das, man überrascht, ist immer wieder überrascht und erstaunt, wie viel Bibel, wie viel christliche, katholische Tradition, Kultur, Denkweisen sich in Bechers Texten finden. Auf Schritt und Tritt.
Ja, überall, wo man hinschaut. Man rechnet gerade nicht damit und dann findet man wieder eine.
In Volkes Eigen, eben. Der Kontrast ist schon denkbar groß. Es geht hier eben um eine Bedichtung von DDR-sozialistischer Wirtschaftspolitik, Überführung von Privateigentum in Volkseigentum, Volkes Eigen. Er schreibt dazu ein Volkslied und nimmt dabei Bezug auf die Genesis im Alten Testament.
Muss er erstmal verdauen, ne?
Das müssen wir erst einmal verdauen, ja.
Ja, wir haben noch ein paar weitere Texte ausgesucht. Die gibt es natürlich alle, während du das raussuchst, auch noch als Vertonungen. Also Ernst Busch hat viele von diesen Liedern eingesungen. Also das lohnt sich, wer Lust hat. Wir können die natürlich aus rechtlichen Gründen jetzt hier nicht spielen. Aber wer Lust hat, kann mal googeln. Manches findet man auf YouTube. Anderes kann man sich vielleicht auch irgendwo als eine Platte bestellen. Also es lohnt sich, da ruhig mal zu recherchieren, damit man sich diese Sachen auch mal anhören kann.
In Bibliotheken stehen die Platten sehr verbreitet. Also es ist sehr leicht, eigentlich zu den Tonträgern zu kommen. Ich höre die immer gerne, es sind aber schöne, schöne Lieder. Eben als nächstes haben wir vorbereitet, wir haben für die nächste Einspielung mehrere Gedichte zusammengenommen. Es sind 5 oder 6 Stück, die wir jetzt hören.
Die Welt verändern wir. Als ein Dunkel wieder lag auf Erden und es schien wie unabänderlich, dass es müsse immer dunkler werden, da sprach ein Mann, die Welt verändert sich. Seid getrost, es muss das Dunkel weichen und ein Licht scheint wieder dir und mir, wenn einander wir die Hände reichen, denn die Welt verändern wir. War es nicht ein Wunschbild oder Träumen und ein schöner Glaube unglaubhaft, um den Schutt der Zeit hinwegzuräumen, dazu braucht es eines Riesenkraft. Wer ist dieser Riese? War ein Fragen, sprach der Mann, wir alle, du und ich. Wenn wir träumen und zu sagen wagen diesen Satz, die Welt verändert sich. Darum singt ein Lied vom Anderswerden, macht euch frei und werdet brüderlich. Seht, es wird schon wieder Licht auf Erden und die Welt verändert sich. Wir reichen euch die Hand. Es hatte die Not kein Ende und oft die Hoffnung schwand, dass je die Zeit sich wende. Schon warf der Krieg seine Brände und wir, die schaffenden Hände, dienten den Herren im Land. Und als der Krieg sein Ende in Rauch und Trümmern fand, da löschten wir die Brände und unsere schaffenden Hände stützten die fallenden Wände, bauten neu das Land. Wir setzten der Not ein Ende. Wir reichen euch die Hand, dass ich das Werk vollende. Wir sind der Zeitenwende. Wir Volk der schaffenden Hände. Wir Arbeiter Bauernland. Wenn Arbeiter und Bauern. Es wird nicht lange mehr dauern und es wird Friede sein. Und wie nach Regenschauern kehrt wieder Sonne ein. Wie eine Angstkulisse stehen Trümmer um uns her. Es soll das Ungewisse uns schrecken bald nicht mehr. Es hat die Not ein Ende, wenn ihr die Zeit bestimmt und in die eigenen Hände das Volk sein Schicksal nimmt. Wenn Arbeiter und Bauern kommen überein, wird es nicht lange mehr dauern und es wird Friede sein. Im Frühling. Wenn der Frühling lässt empor hoch den Himmel steigen, summt es in uns wie ein Chor nach des Winters Schweigen. Friede, Friede sei auf Erden. Menschen wollen Menschen werden. O, du dunkler Chor, der summt, in uns ist ein Ahnen. Sie, die glaubten wir verstummt, melden sich und mahnen. Menschen sollen Menschen werden. Friede, Friede sei auf Erden. Und es ist ein solcher Schrei, dass die Berge beben, eine Flammenwüstenei, Meere sich erheben, wenn nicht Friede wird auf Erden, was soll aus uns allen werden? Ihr, gezeichnet von dem Leid derer, die gefallen, und ihr, die ihr jung noch seid, lasst den Ruf erschallen, Friede, Friede sei auf Erden, Menschen, lasst uns Menschen werden. Straße frei. Es kommt ein Zug gezogen, es geht ein Schritt. Es kommt ein Lied geflogen, ein Ruf, ein Schrei geht mit. Ein jeder hört den Ruf, den Schrei, macht Platz, wir kommen, Straße frei. Es kommt ein Schritt gegangen. Was ist das für ein Gehen? Die einen sehen mit Bangen die vielen Fahnen wehen und sie erzittern bei dem Schrei. Macht Platz, wir kommen, Straße frei. Die anderen geben Zeichen dem Zug, der näher rückt. Ein Winken, Hände reichen und rufen mit, beglückt, als ob's ein Ruf des Herzens sei. Macht Platz, willkommen, Straße frei. Die einen sind die Alten, die achten nur darauf, das Neue aufzuhalten. Doch das nimmt seinen Lauf und was veraltet, bricht entzwei. Gebt Raum dem Neuen, Straße frei. Die anderen wollen leben, nicht mehr so wie bisher. Und wie ein sich erheben ist dieser Ruf nicht mehr. Ist heute nicht ein 1. Mai? Seht, seht, sie kommen, Straße frei. Und es ist wie ein Wogen, und oft der Zug sich staut, wie ein Willkommensbogen der Himmel niederblaut. Das Heer des Friedens zieht vorbei, macht Platz der Jugend, Straße frei. Lied von der blauen Fahne. Auf den Straßen, auf den Bahnen seht ihr Deutschlands Jugend ziehen. Hoch im Blauen fliegen Fahnen, blaue Fahnen nach Berlin. Links und links und Schritt gehalten, lasst uns in der Reihe gehen. Unsere Fahnen sich entfalten, um im Sturm voranzuwehen. Hebt die Fahnen, lasst sie schweben, singt ein neues Fahnenlied. Wir sind Deutschlands neues Leben und der Friede mit uns zieht. Macht des Friedens, du wirst siegen, ziehst in alle Herzen ein. Blaue Fahnen werden fliegen, hoch im blauen Himmelsschein. Aus dem Blauen strahlt die Sonne und sie leuchtet, Deutschland dir. Links und links singt die Kolonne, freie deutsche Jugend wir. Lasst uns neu die Heimat bauen, lasst uns fest zusammenstehen. Blaue Fahnen hoch im Blauen werden über Deutschland wehen.
Das Lied von der blauen Fahne ist vielleicht eins der bekanntesten von ihm.
Ja, weil es das FDJ-Lied ist, ne? Genau. Und das passt eigentlich auch schon in eine schöne Tradition. Gerade bei den letzten Texten merkt man, Becher schreibt hier für die Jugend. Ne? Das ist ja auch schon ein Thema, das wir, glaube ich, schon mal gestreift haben. Dieses Interesse des alten Mannes jetzt an der Jugend, für die soll eben eine bessere Welt gebaut werden. Und deswegen müssen die auch im Sozialismus besonders geschult werden. Das ist, glaube ich, schon auch etwas, was er an der Stelle dann wirklich ernsthaft auch mit einiger Überzeugung auch vertritt. Zu sagen, ja, wir müssen jetzt hier den Nationalsozialismus überwinden und etwas Neues, Besseres schaffen. Und wo sollen wir das besser verankern als in der Jugend? Also schreibt er eben auch ein Marschlied für die freie deutsche Jugend.
Ja, das wird sicher einer der Gestaltungsüberlegungen oder Gestaltungsstrategien sein von Becher, die ganz wichtig ist, für junge Leute zu schreiben, für Kinder, für Jugendliche, für junge Erwachsene, die die Zukunft in der Hand haben werden als maßgeblich Verantwortende.
Ja, und das ist ja auch das, man hat ja auch relativ viele Bilder von Becher mit irgendwelchen Kindern oder Jugendlichen und das ist eben tatsächlich, glaube ich, etwas, was er in der Zeit nicht nur macht, weil er irgendwie Staatsmann ist und weil das seine Aufgabe ist, sondern man merkt in diesen Gedichten, da ist schon eine gewisse Überzeugung auch dahinter, dass das die Gruppe ist, ne, wo er glaubt, dass er sich besonders darum kümmern muss.
Die nächsten Lieder werden auch einen politischen Fokus haben. Die zielen dezidiert auf die Sowjetunion ab, auf die UdSSR. Die Titel sind Dank euch Sowjetsoldaten, Hymne auf die UdSSR und Lenin.
Dank euch, ihr Sowjetsoldaten. Wer hat vollbracht all die Taten, die uns befreit von der Fron? Es waren die Sowjetsoldaten, die Helden der Sowjetunion. Dank euch, ihr Sowjetsoldaten, euch Helden der Sowjetunion. Wem dankt alles Gute und Schöne der deutsche Arbeitersohn? Er dankt es dem Blut der Söhne der Sowjetunion. Vergesst nicht das Blut der Söhne der Sowjetunion. Die Welt von Licht überflutet, wir wussten es immer schon. Für aller Glück hat geblutet das Herz der Sowjetunion. Es hat für euch auch geblutet das Herz der Sowjetunion. Sterne unendliches Glühen, Lieder singen davon. Es brachte die Welt zum Blühen, das Blut der Sowjetunion. Es brachte der Welt den Frieden, das Blut der Sowjetunion. Hymne auf die UdSSR. Du bist die Menschheitsfeste im Sturm der Barbarei. du bist der Weltenbeste, denn dein Volk wurde frei. Sieh, deine Grenzen reichen weit hin, o Völkertraum. Es glänzt dein Sternenzeichen im grenzenlosen Raum. Du bist in unserer Mitte und uns durchweht dein Geist. Es künden deine Schritte den Weg, den Lenin weist. Du, Sicht und tiefstes Schauen, Sinn und Zusammenhang. Du bist im Weltengrauen der kommende Gesang. Du bist im Völkerdarben ein Hoffen unverwandt, als hätten deine Gaben ein Strahlen ausgesandt. Du schlugst den Feindesbanden die heilige Freiheitsschlacht. Neu ist die Welt erstanden im Sieg der Sowjetmacht. Lenin. Er rührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die Blitze waren. Sie kamen auf Schienen und Flüssen daher durch alle Länder gefahren. Er rührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die wurden Brot, und Lenins Worte wurden Armeen gegen die Hungersnot. Er rührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die wurden Maschinen, wurden Traktoren, wurden Häuser, Bohrtürme und Minen, wurden Elektrizität, Hämmern in den Betrieben, Stehen, unauslöschbare Schrift, in allen Herzen geschrieben.
Diese Gedichte und diese Begeisterung für die UdSSR klingt aus der Perspektive des Jahres 2025 durchaus etwas irritierend, aber im historischen Kontext, wie sie zu verstehen sind, sind sie doch wichtige Stellungnahmen, die die Position verständlich machen. Der Dank an die UdSSR, maßgeblich daran mitgewirkt zu haben, dem Zweiten Weltkrieg ein Ende gesetzt zu haben, die Befreiung Berlins beispielsweise, die Hymne an die UdSSR dann gewissermaßen als Dankesreflex auf diesen Friedensbeitrag, so kann man ihn verstehen, auf diese Unterstützung und Herbeiführung einer weltpolitischen Wende, die Deutschland zum Vorteil gereicht hat. Und als drittes das Lenin-Gedicht, das
Bevor du da drauf eingehst, kann ich kurz noch was zu dem Rest? Na klar, ja. Das ist nämlich, glaube ich, auch der Becher, finde ich, wenn die Leute einen darauf ansprechen, also die unseren Podcast noch nicht gehört haben und die vielleicht in der DDR sozialisiert sind, das ist der Becher, den die kennen und mit dem die nichts zu tun haben wollen. Ne? Der immer alle möglichen Loblieder auf den russischen Bruder singt und auf die Sowjetunion, wie toll das alles ist und natürlich die ganzen Probleme, die die Leute aus dem Alltag kennen, damit auch ausblenden. Das ist halt natürlich aus der Perspektive vielleicht der 70er Jahre oder so auch nochmal was anderes, logisch, als 1950, aber das muss man sich, glaube ich, klar machen. Also wenn die Leute so ein schlechtes oder Becherbild haben, dann haben diese Texte, sind, glaube ich, wirklich sehr ursächlich dafür, die er ja hier geschrieben hat. Und man muss ja sagen, was Becher schon macht, und das ist ja typisch für ihn, ist, er steigert sich da so rein in diese Dankbarkeit, ja, die natürlich dazu führt, dass er bestimmte Sachen mal so hinten runterfallen lässt, nämlich den ganzen stalinischen Terror, den er ja auch erlebt hat in den 40er Jahren in Moskau. Und das ist irgendwie so, ne, guck doch mal, was die alles für uns getan haben und das Blut der Söhne ist geflossen und dadurch blüht es wieder auf und was hat er denn noch alles so drin? Also diese ganzen Sachen, wo er sich so in diese Dankbarkeit auch reinsteigert, auch ihr verdankt eigentlich alles der Sowjetunion. Also das ist schon undifferenziert, ne? Auch 1950. Es ist aber halt aus Bechers Perspektive, das ist so ein emotionales Reinsteigern. Also der macht das nicht rein ideologisch rational, sondern das ist einfach so, ne, die große Dankbarkeit, die dann alles andere überschattet, das kann man dann alles ausblenden. So fühlt sich das für mich an, wenn ich diese Texte höre.
Ja, ich hatte ein sehr interessantes Erlebnis vor ein paar Wochen. Ich habe eine ältere Frau gefragt, die in den 50er Jahren in der DDR zur Schule gegangen ist als Kind, habe ich gefragt, kennst du Becher? Ja, natürlich kenne ich Becher, ich habe so viele Gedichte in der Schule auslernen müssen. Und sie hat dann jetzt heute noch angefangen, die auswendig gelernten Becher-Gedichte aus den 50er Jahren zu rezitieren. Und wie du sagst, es waren diese Lieder, das waren diese politischen Volkslieder, die Schulbuchgut in den 50er Jahren waren. Und darüber ist Becher vermutlich heute, ja, und vielleicht verhasst als dichter als diese blöden Bechertexte damals. Das ist so die Erinnerung.
Genau, von heute. Genau. Und ich glaube, das ist nicht ganz unwichtig, dass man sich das auch klar macht und das differenziert betrachtet, weil ja, diese Texte haben ihre Problematik, aber sie sind natürlich auch noch stark instrumentalisiert worden, waren aber auch leicht instrumentalisierbar oder ja auch für diese Dinge gemacht. Also da ist irgendwie, man kann Becher da ja aus der Verantwortung auch nicht entlassen. Das geht nicht.
Mhm. Das ist auch ein sehr interessanter Aspekt zu wissen und einfach sich bewusst zu sein, dass diese Lieder viele Menschen sehr gut kennen und dass diese Lieder viele Menschen überhaupt nicht kennen.
Mhm. Genau. Ja, und wir wollten noch über Lenin ein bisschen reden, weil auch da sich wieder gewisse religiöse Tendenzen zeigen.
Absolut. Ja, Lenin, das ist, ich fand das auch hier wieder Bibel, eben die Worte, die zu Brot werden. Ich musste da an die Wunder Jesu in den Evangelien denken, der eben die Speisung der 4000, die Speisung der 5000, also viele tausend Leute sind da und hören Jesus zu bei Predigten und die haben nichts zu essen, weil ja, man hat nichts eingekauft, es ist nichts vorhanden, auch nichts greifbar. 5000 Leute, wie werden die verköstigt? Dann wirkt Jesus ein Wunder und alle 5000 essen und Wein wird hergestellt, wundersam. Lenin schafft was Ähnliches oder ihm gelingt was Ähnliches in Bechers Darstellung. Die Worte werden, ja, sie werden einerseits zu Brot, sie werden zu Maschinen. Also das ist eigentlich sehr märchenhaft und sehr wundersam, die Eigenschaften, die hier dieser Person Lenin zugeschrieben werden.
Ja, das ist total interessant. Wir hatten eben schon das Volk, das zum Schöpfer wird. Jetzt haben wir Lenin, der so eine Art Messias ist, der irgendwie Wunder vollbringen kann.
Ja.
Das ist hochinteressant, was Becher da tut.
Ja, ein Messias, ein Schöpfergott gewissermaßen, eine Jesusfigur, ein Erlöser, jemand, der Wunder wirkt. Die Veränderung, die diese Person zu leisten hat, sind nur über Wunder möglich und die schafft er locker, so ungefähr berichtet dieser Text. Und weil wir vorhin bei dem waren, was die Menschen kennen oder nicht kennen, ich glaube, diese Logiken sind auch sehr vertraut und sehr bekannt. In Mitteleuropa, in Deutschland sind die meisten Leute in den 50er Jahren christlich sozialisiert und kennen diese Logiken natürlich und sind dadurch auch verständlich.
Ja, vielleicht greift Becher auch unter anderem darauf zurück, also nicht nur Becher, weil das eben bekannte Denkweisen, bekannte Motive sind, die anschlussfähig sind, wenn man so eine ja, atheistische neue Religion, wenn man so möchte, ne, irgendwie platzieren will. Und dann nimmt man eben die religiöse Sprache. Ich glaube, auch da hat es bei Becher noch tiefere Gründe, weil er natürlich auch da wieder emotional tiefer drin hängt. Aber man könnte es auch als eine strategische Komponente begreifen, dass das einfach besser anschlussfähig ist für die breiten Massen, wenn man dann etwas andockt, was die eh schon kennen.
Mhm. Das ist eine wichtige Strategie und ein wichtiger Aspekt, die Grundierung eines Atheismus durch Christentum eigentlich. Es ist ein christlich grundierter Atheismus, den Becher hier dichterisch verarbeitet und herstellt. Und wir sind ja heute in der Weihnachtsfolge. Es ist ja der 25. Dezember und wir wollen ja noch später auf die Weihnachtslieder zu sprechen kommen. Also genau diese Dichotomien oder diese eigentlich widersprüchlichen Sachen. Laut Staatsraison hat ein Glaube nichts zu bedeuten, hat ausgemerzt zu werden. Und wir wollen aber emotional die Bevölkerung
genau, binden. Die Leute feiern weiterhin Weihnachten. Ja? Und dann musst du eben überlegen, was machst du dann? Dann schickst du sie halt nicht mehr in die Kirche, sondern du musst ihnen einen Ersatz bieten. Das ist ja genauso wie mit der Jugendweihe, die ja ne, die Konfirmation zum Beispiel ersetzt. Dass man auch sagt, die Leute sollen halt nicht in die Kirche gehen, aber die wollen da halt irgendwas feiern. Und wir können das nicht einfach verbieten, dann machen die nicht mit, sondern wir brauchen einen Ersatz.
Genau. Was kommt als nächstes? Wir schauen mal nach Heimat. In unserer Playlist sozusagen. Ja, jetzt kommt sowas wie ein Heimataspekt, ein Heimatfokus. Zeit zum Wandern, Heimatlied, das ferne Lied und noch weitere. Wir hören rein.
Zeit zum Wandern. Wieder ist es Zeit zum Wandern und wir gehen Hand in Hand. Und der eine zeigt dem anderen unser schönes deutsches Land. Neu gilt es, die Welt zu zeigen, denn viel Großes ist geschehen. Lasst uns auf die Berge steigen und rings in die Ferne sehen. Seht das Segelflugzeug gleiten, kunstvoll an den Wind geschmiegt. und im See, dem blauen Weiten, dicht am Wind die Jolle liegt. Schwimmer kraulen um die Wette, seht vom Sprungturm kühnen Sprung, seht den Endlauf der Stafette, Welt, wie bist du wieder jung? Freie Jugend, sei willkommen, junge Zeit, tausend Fackeln sind erglommen und ziehen durch die Dunkelheit. Mögen sich die Wolken türmen, freie Jugend steht am Start, freie Jugend ist ein Stürmen und erzwingt sich freie Fahrt. Heimatlied. Deutsche Heimat sei gepriesen, du im Leuchten ferner Höhen, in der Sanftmut deiner Wiesen, deutsches Land, wie bist du schön. Das Gewitter ist verzogen und verraucht der letzte Brand, weltenweiter Himmelsbogen wölbt sich strahlend über dich, unser Heimatland. Seht, des Volkes eigene Werke künden weithin deinen Ruhm. Volk, erkenne deine Stärke, schütz der Heimat Heiligtum. An den heimatlichen Festen seien ehrend sie genannt, sie, die dienten dir zum Besten. Sei gesegnet, Friede sei, freies Heimatland. Deutsche Heimat, lass dich preisen, du, die uns zu hoffen heißt. Jugend singt dir neue Weisen und es weht ein neuer Geist. Dir, dir gilt all unser Mühen. Du ziehst mit uns Hand in Hand. Du gedeihe, du sollst blühen. Unser Glück ist Glück mit dir, deutsches Heimatland. Das ferne Lied. Am Abend ist ein Summen, das seltsam uns durchdringt. Es ist das Heer der Stummen, das in der Ferne singt. Sie haben stumm gelitten, sie mussten stumm vergehen. Es summt, als würden mitten in uns sie still erstehen. O Leiden unermessen, die keiner je ermisst. Sagt, habt ihr schon vergessen, was uns geschehen ist? Es ist ein zitternd Fragen, das an das Herz uns rührt. Wer kann zu sagen wagen, dass keine Schuld erspürt? Der Wind raunt in den Zweigen, von Spuren, die verweht, die Toten schweigen, schweigen. Das Schweigen wird berät. Es schweigen hoch die Sterne und auch der Wind verstummt, ein Lied singt in der Ferne und summt in uns und summt. Deutschland. Heimat, meine Trauer, Land im Dämmerschein. Himmel, du mein Blauer, du mein Fröhlichsein. Einmal wird es heißen, als ich war verbannt, hab ich, dich zu preisen, dir ein Lied gesandt. War, um dich zu einen, dir ein Lied geweiht und mit dir zu weinen in der Dunkelheit. Himmel schien ein Blauer, Friede kehrte ein. Deutschland, meine Trauer, du mein Fröhlichsein.
Hier spricht dieser Landesbezug deutlich an. Das ist so ein, auch ein thematischer Bereich, der sich in den Volksliedern abzeichnet. Lob von Landschaft, Landschaft wird gefeiert, hochromantisch das Ganze. Und interessanterweise spricht er immer von Deutschland, nicht von einem spezifischen Deutschland, sondern von dem Deutschland.
Genau, es ist immer grenzübergreifend und ich finde, da schließt er halt wirklich sehr deutlich an diese Lieddichtung des frühen 19. Jahrhunderts an oder so, der ist Mitte des 19. Jahrhunderts auch noch, also wenn man so an Fallersleben denkt. Also diese Idee, die haben ja damals das Problem, dass sie lauter Fürstenstaaten haben und die wünschen sich einen Nationalstaat. Und insofern, ich glaube, Becher findet sich jetzt in einer ähnlichen Situation wieder. Auch hier, das Land ist eigentlich geteilt, aber es ist ein Land und im Lied, in der Dichtung, lässt man dann schon mal dieses Land wieder erstehen, das eigentlich getrennt ist.
In diese Tradition der Lieder mit Deutschlandbezug, aber insgesamt auch in diese, in diesen Komplex der Volkslieder, der Lieddichtung von Becher, gehört ein sehr wichtiger Text. Das ist die Hymne der Deutschen Demokratischen Republik, die wir jetzt hören werden.
Nationalhymne der Deutschen Demokratischen Republik. Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt, lass uns dir zum Guten dienen, Deutschland, einig Vaterland. Alte Not gilt es zu zwingen, und wir zwingen sie vereint. Denn es muss uns doch gelingen, dass die Sonne schön wie nie über Deutschland scheint. Glück und Friede sei beschieden, Deutschland, unserem Vaterland. Alle Welt sehnt sich nach Frieden. Reicht den Völkern eure Hand. Wenn wir brüderlich uns einen, schlagen wir des Volkes Feind. Lasst das Licht des Friedens scheinen, dass nie eine Mutter mehr ihren Sohn beweint. Lasst uns pflügen, lasst uns bauen, lernt und schafft wie nie zuvor, und der eigenen Kraft vertrauend steigt ein frei Geschlecht empor. Deutsche Jugend, bestes Streben unseres Volks in dir vereint, wirst du Deutschlands neues Leben und die Sonne schön wie nie über Deutschland scheint.
Ja, das ist interessant, ne? Also diese ganze Hymnendiskussion, da kann man sich ja auch noch tiefer einlesen, aber das geht ja lange. Wir haben ja in Deutschland diese Hymne, die eben auf Fallersleben zurückgeht, das Deutschlandlied mit seinen 3 Strophen. Die ersten 2 singen wir heute nicht mehr, weil die im Nationalsozialismus so problematisch waren. Und wir haben das ja auch schon bei unserer Folge über Abschied gesehen und woanders, wo Becher immer dieses Deutschland, Deutschland über alles zitiert, so als Relikt oder als etwas, was die ältere, kaisertreue Generation verkörpert. Und dann im Nationalsozialismus ist es natürlich ganz problematisch. Und dann entscheidet man sich ja nach langer Diskussion in der Bundesrepublik bei dieser Hymne zu bleiben, aber eben die 3. Strophe nur noch zu singen. Vorher hat es auch noch andere Entwürfe gegeben. Schröder zum Beispiel bekommt ja den Auftrag, eine Hymne zu schreiben. Also das ist die Diskussion in der Bundesrepublik. In der DDR entscheidet man sich gleich, man braucht eine neue Hymne. Und dann wird natürlich Becher, wer sonst, beauftragt, diese Hymne zu schreiben. Und das ist sie jetzt. Und was man sehen kann an dieser Hymne, ist, deswegen wird das manchmal auch verwechselt, ja, die ist sehr nah am Deutschlandlied von Fallersleben. Sie hat 3 Strophen. Das Deutschlandlied von Fallersleben ist ja auch auf die Kaiserhymne von Strauß drauf gedichtet. Und Becher dichtet jetzt seine Hymne wieder so, dass sie eigentlich zur Melodie der anderen Deutschlandhymne singbar wäre. Eisler wiederum schreibt dann aber eine Melodie, die eigenständig ist.
Ja, und eben wenn es darum geht, Becher, beim Stichwort Becher, wir haben heute mehrfach und auch insgesamt schon öfter über seine Bekanntheit oder seinen Vergessenheitsgrad gesprochen. Wenn überhaupt jemand heute mit dem Namen Johannes R. Becher etwas anfangen kann, dann ist es am ehesten die Erinnerung oder das ungefähre Wissen, dass er der Verfasser der DDR-Hymne war.
Genau, und es ist eben jetzt auch der Text wieder interessant, weil er eben auch wieder ein ganzes Deutschland aufmacht. Also das wird sogar explizit hier lokal markiert. Und das ist ja etwas, was man auch bei Brecht finden kann, der ja die Kinderhymne 53 geschrieben hat. Auch dieser Text wurde gerne mal diskutiert nach der Wiedervereinigung, ob das nicht die gesamte Hymne sein sollte, taucht immer mal wieder auf. Das ist eben das Interessante, dass beide, sowohl Brecht als auch Becher, in ihren Hymnen dann irgendwie ein Gesamtdeutschland haben. Also bei Becher explizit Deutschland einig Vaterland, also deutlicher kann man es nicht machen. Ist ja auch der Grund, warum die Hymne später nicht mehr gesungen wurde nach dem Mauerbau. Dann war die so langsam, wurde auch nur noch der Text, nur noch die Musik gespielt. Und die Kinderhymne von Brecht von 53, da heißt es ja von der See bis zu den Alpen, von der Oder bis zum Rhein. Also sehr eindeutig, dass wirklich auch hier Becher und Brecht sehr ähnlich unterwegs sind und beide Gedichte, Hymnen auf das gesamte Deutschland schreiben.
Das sind interessante Aspekte, und eben wie du sagst, dass selbst in der DDR die Becher-Hymne irgendwann nicht mehr ganz gesungen wurde, weil sie Positionen vertritt, die nicht der Staatsräson entsprachen, weil eben auf das Gesamtgebiet von Deutschland angespielt wird und nicht auf das Staatsgebiet der DDR.
Genau, also 1949 geht das alles noch, aber dann eben spätestens mit dem Mauerbau wird es dann wirklich schwierig, weil man sich dann so sehr abgegrenzt hat, dass es eben nicht mehr funktioniert. Also das wissen auch alle, die in der DDR sozialisiert sind, die ein bisschen älter sind. Die ersten Jahre haben wir das noch gesungen und dann später wurde nur noch die Musik von Eisler gespielt. Das ist eigentlich so die Geschichte.
Spannend.
Gut, wir haben noch einen Kommentar oder 2 Kommentare zu Becher als Lieddichter mitgebracht, bevor wir dann endlich zu unseren Weihnachtsliedern kommen. Mit welchem fangen wir an?
Die Lammel würde ich vorschlagen. Inge Lammel schreibt für diese Platte Neue deutsche Volkslieder, vertont von Hans Eisler, gesungen die meisten Lieder von Ernst Busch. Die Platte von 1971, Nova, eine der sehr vielen Ausgaben auf Platte von Becherliedern. Für diese Platte schreibt 1971 Inge Lammel einen ja, einen Covertext, der abgedruckt ist, und einen längeren Auszug daraus hören wir.
Neue deutsche Volkslieder von Inge Lammel. Wir haben ein Volksliederbuch geschrieben, bekannte Hans Eisler einem Redakteur der Zeitschrift Sonntag im Februar 1950. Und Johannes Erbecher schrieb am 6.2.1950 voller Enthusiasmus in sein Tagebuch: Dem Volk ein Lied geben, was kann es Höheres geben für einen Dichter? Als Namenloser ins Volk eingehen und von ihm als Lied weitergetragen werden, das ist wahrer Ruhm und das ist Unsterblichkeit. Im Vorwort zur ersten Ausgabe der Neuen Deutschen Volkslieder bedauert Becher die Verkümmerung des deutschen Volksliedes in den zurückliegenden Jahren und den Mangel an Bereicherung des Volksliedschatzes. Er folgert: Nun ist es Zeit, dieses Versäumte nachzuholen und dem Volkslied wieder den Platz zu erobern, der ihm zukommt. Das Volkslied soll seinen Platz finden in den Herzen der Menschen, die ein neues Leben schaffen. Wir wollen wieder singen lernen und ein Lied der Freiheit und des Friedens soll es sein. Mit ihren neuen Volksliedern wünschen sich die Verfasser, Eingang in die Gedanken und Herzen vieler junger Menschen zu finden. Um derartige Lieder schaffen zu können, äußerte Becher in einem Interview, muss der Künstler engstens mit dem Leben des Volkes verbunden sein, er muss das Leben des Volkes intensiv miterleben. Es war die Zeit des ersten Deutschlandtreffens der Jugend zu Pfingsten 1950 in Berlin, an dem viele hunderttausende Mädchen und Jungen aus der DDR, aus Westdeutschland und Westberlin teilnahmen, um für Frieden und für ein demokratisches Deutschland zu demonstrieren. Johannes Erbecher und Hans Eisler wurden vom Zentralrat der Freien Deutschen Jugend gebeten, diesem Anlass ein Lied zu widmen. So entstand das Lied von der Blauen Fahne, das bis heute zu den populärsten Jugendliedern zählt und ein echtes sozialistisches Volkslied geworden ist. Angeregt durch das Bild hunderter junger Menschen, die den Schutt der zerbombten Berliner Maikäferkaserne wegräumten, um Platz für ein neues Sportstadion, das heutige Walter-Ulbricht-Stadion, zu schaffen, wollte der Dichter der Jugend zum Pfingsttreffen eine blaue Fahne schenken. Aus Freude am gemeinsamen Schaffen und überzeugt von der Nützlichkeit und Notwendigkeit beschlossen Becher und Eisler, eine umfangreiche Sammlung mit Liedern verschiedenster Art zu schreiben. So entstanden innerhalb von knapp 2 Wochen die ersten 15 Lieder mit Klavierbegleitung, oft 2 an einem Tag. Die zweite Folge erschien 1950 und 1951 in 2 Heften mit je 2 Liedern. Und 1951 wurde eine Auswahl von 9 Liedern als Partitur für Gesang und kleines Orchester herausgegeben. Schon im Mai 1950 konnte man eine Anzahl der Lieder auf 78er Schallplatte mit Ernst Busch, Anni Schlemm und dem Jugendchor des Mitteldeutschen Rundfunks unter Hans Sandig hören. Seitdem sind die Lieder in Funk und auf Platte in unterschiedlichen Darbietungen produziert worden. Vor allem die klassische Interpretation Ernst Buschs trug zu der großen Verbreitung dieser Lieder bei. Durch den ganzen Zyklus zieht sich das Bestreben des Dichters und des Musikers, der Jugend ein neues Heimatgefühl zu geben, die Liebe zu einem neuen Deutschland, das aus Schutt und Trümmern geboren wurde und das von den Werktätigen unter Führung der Arbeiterklasse zu einem wahrhaften Friedensstaat, dem ersten in der deutschen Geschichte, geformt werden musste. Aus den Liedern klingt aber auch Zorn und Schmerz über die Schuld und Schande, die der Faschismus über Land und Menschen verbreitet hatte und die nur durch gute Taten zu tilgen war. In seinen Vertonungen strebt Eisler vor allem Volkstümlichkeit und leichte Fasslichkeit an. Jedes Lied hat sein eigenes Profil. Unter den gesellschaftlichen Bedingungen der Gegenwart setzt Eisler die klassische deutsche Liedtradition eines Schubert, Silcher, Mendelssohn und Brahms bewusst fort. Er bereichert sie, indem er durch Verbindung von Elementen und Intonationen des deutschen Volks- und Arbeiterliedes einen neuen, unserer sozialistischen Epoche gemäßen Intonationstyp schafft.
Ich finde den Text sehr interessant als Kommentar zu dieser Sammlung. Inge Lammel thematisiert viele wichtige Aspekte, über die wir im Laufe der letzten halben Stunde gesprochen haben. Anspruch der Propagierung einer politischen Idee über leichtfasstliche Texte, über eingängige Melodien. Der Anspruch, den Begriff des Volkslieds neu zu prägen als sozialistisches Lied. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, steht er dann in deutlichem Gegensatz zum völkisch missbrauchten Volksbegriff. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, der hier immer wieder durchkommt. Und an der Stelle ist auch vielleicht ganz interessant, einen Blick drauf zu werfen, wer Inge Lammel war, die diesen Text geschrieben hat. Inge Lammel war eine Musikwissenschaftlerin. Sie war Schülerin von Hans Hermann Mayer, ein heute, wenn ich das richtig einschätze, relativ vergessener Komponist, aber in der DDR ein sehr namhafter Komponist und auch Musikwissenschaftler, der in den 50er Jahren an der Akademie der Künste der DDR das Arbeiterliedarchiv installiert hat. Dazu hat er Inge Lammel engagiert, dieses aufzubauen und dieses zu leiten. Und Inge Lammel hat in der DDR von 1954 bis 1985 das Arbeiterliedarchiv an der Akademie der Künste geleitet. Und genau in diesem Zusammenhang ist dieses Archiv interessant, weil Arbeiterlied gleichgesetzt wurde und in Bezug gesetzt wurde zum Begriff des Volkslieds. Und das wiederum nimmt Bezug auf die völkerkundlichen und ethnologischen Theorien und Darlegungen von Wolfgang Steinitz. Also das steht alles in Zusammenhang mit der DDR-Ethnologie, wenn man das so bezeichnen möchte. Also dieser Anspruch, dass Volksliteratur, Volksdichtung, Volkslieder eigentlich immer ein Arbeiterlied sei, ein proletarisches Lied, also aus unteren Klassen käme, Arbeiter, Bauern, die als Dichter tätig werden und eben auch Literatur geschafft haben seit Jahrhunderten. Also daher ist ja auch dieser große historische Anspruch und diese historische Tradition wichtig, in die diese Texte gestellt werden, weil sie einerseits die Bedeutung des Genres demonstrieren sollen und andererseits aber eben auch die immer schon dagewesene Idee eines Sozialismus plausibel machen sollte.
Ja, das finde ich interessant und das ist auch wirklich, da kann man sich nochmal so ein bisschen mit der Selbstdarstellung der DDR und dem Umgang mit Literatur und Kulturgut, ne, da so zu beschäftigen. Es ist natürlich Fiktion und das ist aber, das Volkslied war immer schon Fiktion. Das ist ja, das geht ja bis auf den Anfang zurück, ne? Alle Volksliedsammlungen sind eigentlich ja irgendwie überarbeitet zumindest oder es treten eben dann doch irgendwelche Dichter auf, die nur so tun, als würden sie im den Volksgesang nur wiedergeben. Also das, was Becher auch macht, ne? Die Lieder singen in mir. Ja, genau, das sind die Arbeiter und Bauern, die ohnehin singen und denen vielleicht nur eine Sprache. Ich meine, die DDR versucht natürlich dann auch Arbeiter und Bauern zum Schreiben zu animieren, da gibt es ja so Versuche, aber das hat nie so richtig geklappt, sondern eigentlich ist es immer vermittelt von einer intellektuellen Schicht, ne, die natürlich eben nicht identisch mit dem Volk ist.
Wir haben noch eine weitere Stimme über Becher vorbereitet. Eine Äußerung von Hans Eisler, der ja eben der Kompositionskollege vom Dichter Becher war über Jahre und Jahrzehnte. Und in diesem Text äußert sich Hans Eisler über Johannes R. Becher. Dieser Text ist entnommen der Platte Kleine Chronik, die Ende der 60er Jahre in Berlin erschienen ist, herausgegeben von der Akademie der Künste der DDR. Und darin äußert sich Eisler über Becher.
Becher liebte die Musik. Er war aber kein passiver Zuhörer, sondern er interessierte sich für die musikalische Technik. Er wollte wissen, wie bestimmte Wirkungen erzielt werden und was die Voraussetzungen der Eigentümlichkeit eines musikalischen Stils sind. Das unterschied ihn von dem Normalhörer, der, indem er das Denken ausschaltet, schwärmt. Becher liebte vor allem Bach, Mozart und Beethoven. Mit Brahms, Richard Strauss konnte er nicht viel anfangen. Wagner und die italienische Oper waren ihm zuwider. Von Alban Bergs Wozzeck war er begeistert. Er hörte diese Oper mehrmals. Der modernen Musik stand er als interessierter Freund gegenüber. Er hatte keine Voreingenommenheiten außer einer. Er war gegen Unfug, Snobismus und sinnloses Experimentieren. Für Sinnvolles war er immer zu haben. Neben der hohen Musik schätzte er auch die populäre. Sich den Massen zu entfremden, war ihm unerträglich. Er war in Dingen der Musik ein unermüdlicher Frager. Ich musste ihm das Magnificat von Bach, die Appassionata und die siebte Sinfonie von Beethoven Takt für Takt erklären und jeden Terminus technicus gewissermaßen übersetzen. Er verglich dann musikalische Techniken mit den Techniken der Poesie. An die Zusammenarbeit mit ihm, besonders bei den deutschen Volksliedern, erinnere ich mich nicht ohne Rührung. Er konnte loben wie kein anderer. Er hatte einen naiven Enthusiasmus über ein gelungenes Liedchen, der hinreißend war. In einem seiner letzten Gedichte steht der Vers »Und Busch singt Eislerlieder«. Er liebte die Stimme Ernst Buschs und wurde nicht müde, ihn »Heimat, meine Trauer« singen zu hören. In den letzten Jahren haben viele Musiker seine Gedichte komponiert, darunter Ernst Hermann Mayer, der mit ihm die prächtige Kantate des Sieges Gewissheit schrieb. Diese Komposition machte ihm besondere Freude. Er behandelte Komponisten, die seine Werke vertonten, mit einer fast chinesischen Freundlichkeit, denn er wünschte sich nichts Besseres, als dass seine Gedichte gesungen würden. 1951 schrieb ich mit Becher eine Kantate Mitte des Jahrhunderts. Sie gefiel nicht. Becher nahm alle Schuld auf sich und sagte, dass seine Texte zu fragmentarisch seien und dem Komponisten nicht genug Raum ließen. Ich glaube, dass die Musik schwach war. Es war ein Gelegenheitswerk, rasch geschrieben und zeigte die Mängel der Eile. Kurz vor seinem Tode besprach ich mit ihm eine Neufassung. Sie wird in veränderter und verbesserter Form am Jahrestag seines Todes ihm zu Ehren aufgeführt werden. Ich bin kein ausgeklügelt Buch, ich bin ein Mensch mit seinem Widerspruch. Becher war ein komplizierter Mensch und ein komplizierter Freund, aber seine Komplikationen waren produktiv. Seine Schwächen sind mir lieber als die Vorzüge mancher anderer.
Also das finde ich einen sehr schönen Text, weil er irgendwie so ein bisschen uns einen Einblick gibt in die Zusammenarbeit von Becher und Eisler, die ja viel zusammengearbeitet haben. Das merkt man ja an den ganz vielen Liedern, die sie zusammen gemacht haben und eben dann aber auch die Bühnenmusik, die Eisler gemacht hat für die Winterschlacht, aber eben auch diese Kantate, die er hier erwähnt, die nicht besonders gut geworden ist oder zumindest nicht gelungen war, als vom Publikum so wahrgenommen wurde. Also man merkt so ein bisschen auch, wie die freundschaftlich, kollegial, produktiv zusammengearbeitet haben an diesem Text.
Und sie waren Staatskünstler, also die hier genannten. Also das ist, man kann die, ich nehme die manchmal so wahr, ein bisschen als das Staatskünstler-Trio, Brecht, Eisler, Busch. Irgendwie sind die so verwoben, Eisler vertont, Becher, Busch singt. Also das ist das Who is Who der DDR-Kultur, die hier natürlich die Stars waren oder als solche dargestellt wurden und auch gefeiert wurden. Wahrscheinlich hat sich das auch im Laufe der Zeit verändert. Vielleicht waren die angesagt, sehr angesagt in den frühen 50er Jahren und dann kam so...
Ja, Eisler ist heute noch angesagt.
Eisler ist geblieben, das muss man sich vor Augen halten. Eben Eisler ist geblieben, Becher ist nicht geblieben. Das
genau.
Wird an diesem Duo eigentlich sehr schön deutlich. Heute noch heißt die Hochschule für Schauspiel und Musik in Berlin, ist die Hans-Eisler-Hochschule. Eine Becher-Hochschule gibt es heute nicht mehr. Das Literaturinstitut in Leipzig, das nach ihm benannt war, heißt heute nicht mehr Johannes R. Becher Literaturinstitut. Warum?
Wollte ich gerade sagen, das ist eine interessante Frage. Warum ist das eigentlich so? Also bei Eisler kann ich mir vorstellen, dass der sicher auch ein bisschen von Brecht profitiert hat, weil Brecht hat ja auch einen wesentlich besseren Ruf und das ist sicher ein Punkt. Ein Vorteil, den der Komponist natürlich immer hat, seine Texte sind, der hat keine Texte, ne, sondern das ist eben Musik, da kann man sagen, das ist nicht so ideologisch gefärbt, aber trotzdem, er hat ja trotzdem diese ganzen Lieder vertont und nur wenn man den Text wegnimmt, ändert das ja nichts am Entstehungszusammenhang. Also das ist wirklich hier wieder sehr interessant zu sehen, wie da doch in der Geschichte, in der Rezeptionsgeschichte langfristig mit unterschiedlichem Maß gemessen wurde.
Ja. Es ist heute Weihnachten.
Ja, jetzt haben wir unser Publikum lang genug auf die Folter gespannt. Es ist Zeit für die Bescherung.
Für die Bescherung und die kommt jetzt. Jetzt gibt's die Bescherung. Wir haben mitgebracht 4 Weihnachtslieder von Johannes R. Becher. 2 sind nett, die anderen 2 sind... man wird gleich merken, was ich meine mit nicht nett kann man nicht sagen. Also 2 sind unverfänglich, das sind eben... Ist auch wieder spannend, Inge Lammel spricht von Friedensliedern. Das ist ja auch so eine Schwierigkeit. Wie bezeichnet man in der DDR, in einem atheistisch sich gebenden Staat, Weihnachten? Naja, kann man nicht sagen. Weihnachten sollte man nicht feiern. Aber natürlich will man Weihnachten feiern. Jetzt kann man Weihnachtslieder als Friedenslieder bezeichnen oder als Kinderlieder oder wie auch immer. Und in dieser Art, die unverfänglich bassfähig zu einem relativ traditionellen Weihnachtsfest sind, das sind die beiden folgenden, die wir jetzt hören werden. Musik
Weihnachtslied. Sei uns gegrüßt, du Weihnachtsbaum, du immer grüner Friedenstraum. Es strecken voll Verlangen die Äste sich im Dunkel aus. Zieh Friede ein in jedes Haus, kehr ein im Herz dem Bangen. Es sei gegrüßt die Weihnachtszeit, ihr Menschen alle seid bereit, die Hände euch zu reichen. Dann herrscht der Friede unbegrenzt und über allen Ländern glänzt des Friedens Sternenzeichen. Du Weihnachtslied, das in uns singt, gib uns die Kraft, die Frieden bringt, den Völkern aller Zonen. Und ist das Friedenswerk vollbracht, dann singt das Lied Stille Nacht, seid umschlungen, Millionen. Kinderlied zu Weihnachten. Es war einmal ein Tannenbaum von einem Licht erhellt. Es glänzte in dem Himmelsraum der Friedensstern der Welt. Es war der Baum so immer grün wie unsere Zuversicht. Vergeblich ist nicht unser Mühen, auf Erden wird es Licht. Auf Erden wehte kalt ein Wind, die Mutter hielt im Arm und schützte vor dem Wind ihr Kind, die Lichter strahlten warm. Mit schönen Dingen hängte sich der Baum voll im Geäst und alles war so weihnachtlich, ein stilles Friedensfest. Es hat sich unser Weihnachtsbaum für jedes Kind geschmückt und jede Mutter sei vom Traum des Friedens tief beglückt. Ihr Völker, alle euch vereint, das Fest der Friede hält und nah in jedem Herzen scheint der Friedensstern der Welt.
Hier wird sehr schön deutlich, wie Weihnachten durch Friede ersetzt wird. Also es muss ja, der religiöse Kern muss möglichst ersetzt werden durch anderes. Das ist einmal der Weihnachtsbaum, der Tannenbaum, Weihnachtsbaum ist ja auch schon verwendet, das Wort Tannenbaum, und dann das Abstraktum des Friedens. Das scheinen brauchbare Begriffe, brauchbare Dinge zu sein, die den religiösen Kern des Weihnachtsfests ersetzen können und einigermaßen ausfüllen können. Damit werden, ist ja auch spannend, Weihnachtslieder zu Dinggedichten, in dem der Tannenbaum besungen wird. Das ist ein Dinggedicht eigentlich. Oder eben ein Gedicht auf den Frieden. Ja, was ist Friede? Das ist ein Abstraktum. Eben diesen großen Begriff Friede hat eine große Bedeutung, eine immense Bedeutung für Menschen. Und das kann man auch zum Thema und zum Kern eines Gedichts machen. Und das macht er hier. Und gleichzeitig macht er Weihnachtslieder.
Ja, das ist auch interessant, wie er das schafft, diese Balance, ne? Weil am Ende ist vom Friedensstern die Rede. Da denken wir natürlich an diesen Stern, der irgendwie geleuchtet hat über Bethlehem und so weiter. Ne? Also das heißt, das ist auch interessant, wie er da also aus diesem total religiösen Motiv, das einem ja zum neugeborenen Messias führt, dann irgendwie den Friedensstern macht und damit das abstrahiert, aber und an ein Thema andockt, das eben um 1950, als diese Texte entstanden sind, halt total wichtig war, weil eben der Zweite Weltkrieg noch nicht so lange her war und die politischen Konflikte ja immer auch die Sorge aufkommen ließen, dass es vielleicht bald wieder losgeht. Ne? Also das ist, glaube ich, wirklich ein wichtiger Aspekt. Und insofern sind diese Texte auch wieder sehr intertextuell. Das Kurioseste ist ja am Ende von diesem Weihnachtslied, das wir jetzt hier als erstes zitiert haben, am Ende diese zwei Zitate, einmal Stille Nacht, Weihnachtslied und dann im letzten Vers seid umschlungen Millionen, was ja ein Zitat aus der Ode an die Freude von Schiller ist, vertont von Beethoven in der 9. Sinfonie, die wir heute eigentlich immer zum Silvesterabend hören, nicht zu Weihnachten. Und das ist total kurios, weil wer Lust hat, kann das auch mal versuchen rauszufinden. Diese Eisler-Vertonung geht am Ende auch in diese Lieder über. Also am Ende macht er Beethoven. Und das ist total strange.
Und zitiert davor auch die Stille Nacht. Also das Lied selbst, die Musik zitiert Eisler in seinem Lied. Er zitiert das Lied Stille Nacht und dann zitiert er Beethoven und endet dann wieder in seinem Bogen. Also das hört sich ziemlich schräg an und ziemlich irre.
Es ist genauso schräg, wie es im Gedicht ist. Man stolpert da drüber, Moment, was macht er denn jetzt? Also das Zitat und Eisler übersetzt das wirklich musikalisch in das Zitat. Also was glaubst du, warum machen die das? Die machen ja hier eigentlich so eine Liedmontage.
Ja, und es ist ja so, so krass, diese Montage, dass es haut einen raus so. Also eigentlich, wenn es um Fasslichkeit, um Sangbarkeit, um Singbarkeit geht, dann macht Eisler, also er arbeitet eigentlich dagegen, indem man, weil das sehr schwierig, er muss ja harmonisch Stille Nacht in seine Tonart bringen. Und dann muss er den Beethoven noch in seine Tonart bringen, auch rhythmisch irgendwie anpassen, um dann noch einigermaßen einen spielbaren und singbaren Abschluss zu bringen. Also warum die das machen, das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich habe darauf keine Antwort.
Also bei Becher kann ich es mir noch eher vorstellen, weil der die Probleme ja nicht hat in der reinen Dichtung. Aber in dem Moment, wo Eisner sich hinsetzt und komponiert, ich finde, es funktioniert nicht. Ne? Also können alle für sich selbst entscheiden. Aber das ist so ein bisschen halt wie avantgardistische Montagetechnik, wo man die Montage merken soll. Aber ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass man hier die Montage merken soll. Also ich glaube, das ist nicht Bechers Intention, sondern seine Intention ist halt eigentlich zu sagen, ja, wir bejubeln jetzt die Brüderlichkeit und wie Schiller schon und Beethoven schon. Ne? Das ist eigentlich das, was er ja will. Also im Weihnachtsfest, in der stillen Nacht ist eben nicht der Heiland, sondern diese Brüderlichkeit. Wir reichen uns die Hände und so weiter, zitiert er ja in seinem Werk immer wieder, ganz von Anfang an bis zum Ende. Und ich finde, das holpert dann in dem Moment, wo Eisner das in Musik übersetzt.
Ja, und vielleicht haben sie sich einfach nur einen Spaß gemacht. Könnte ja auch sein.
Wer weiß. Becher war ein komplizierter Mensch, ne? Schreibt Eisler.
Genau.
Ja, und das wird auch ein kompliziertes Lied.
Ja, das einfach sein soll. Ein kompliziertes Volkslied. Okay, soll es auch geben. Wir haben noch zwei weitere Weihnachtsgedichte von Becher, die wir jetzt einspielen.
Weihnacht 1. Schon eine Woche vorher war die Stadt wie ein riesiger Laden. Die Leute mit ihren Paketen drückten sich auf der Pferdebahn. Zu Hause der Schrank roch nach Schokolade und die Eltern haben vor den Kindern immer so heimlich getan. An der Straßenecke, wo sonst der Schutzmann stand, grünte ein Tannenwald. Wenn ich im Bett lag, sagte die Mutter, das Christkind kommt bald. Wie Bratäpfel mir glühten die Backen. In großen Flocken fing es an zu schneien. Ein Wind, drin läuteten Glocken, wehte zum Fenster herein. Das Christkind kam abends um 7 Uhr und spielte Violine. Die Mutter hat leis die Tür aufgemacht. Der Vater hat unter dem Sofa den Geigenkasten versteckt. Wir aber sangen Stille Nacht, Heilige Nacht und hatten schon alles gesehen. Das Gewehr, die Festung, mit Tannenzweigen verdeckt eine Eisenbahn. Der Weihnachtsbaum strahlte wie Sternenhimmel. Er hing voll Äpfeln und goldenen Nüssen und Würstchen aus Marzipan. Das war in München gewesen, der glückhaften Stadt. 12 Uhr nachts gehen die Menschen zur Messe in meiner Heimat. 2. Es war gerade in den Weihnachtswochen, als mein Freund in Frankreich fiel. In unseren Frontabschnitt waren die Engländer eingebrochen. Wir mussten zurück, sie waren 3-mal so viel. Wie Maulwürfe buddelten wir uns durch den Boden und sprengten einen Unterstand. Im Stacheldraht hingen noch vom Sommer die Toten. Sie winkten uns zu aus dem Niemandsland. Wir rieben uns tüchtig die Hände, wir hatten erfrorene Finger. Wir schleppten geduckt durch den Graben ein Bäumchen herbei. Es war verboten zu singen. Wir schluckten Tränen und saßen schweigend dabei. Ablösung, Wache! Wir traten vor. In unseren Ohren brauste mächtig ein Chor. Vom Himmel hoch, da komm ich her. Wir standen wie versteinert, die Hand am Gewehr. In dieser stillen, heiligen Nacht bin ich aus meinem Kindertraum erwacht. Es fiel ein Schuss, es war stockdunkel. Ich hörte, wie einer rief. Und hörte, wie einer im Dunkeln stürzte und wieder lief. Und hörte noch, wie einer schrie, Frieden auf Erden, Frieden, Frieh. Mit einem Schlag setzten 3000 Geschütze ein zum Feuerüberfall. Wir befühlten das Bajonett an der Spitze und haben Handgranaten zusammengeballt. Und heraus aus den Gräben zum Gegenstoß. Frieden auf Erden, die Hölle ist los. Und ich sah einen Baum. Seine Äste streckt er weit über die ganze Welt, wie ein Galgen, der nach allen Seiten sich reckt, war er mitten auf dem Schlachtfeld aufgestellt. Und es hob in dem Baum ein Schreien an und ein Weheklagen, und der Himmel über dem Baum ist brennend zusammengeschlagen.
Das ist eine Montage aus zwei sehr verschiedenen Zuständen, also Weihnachten, 1 und 2. 1 München, Kindheit, zwei Erinnerungen an die Front, Krieg. Jetzt muss man zu diesem Gedicht sagen, dass es eigentlich 1926 geschrieben wurde, erschienen erstmals im Glückssucher 1959. Es zählt auf jeden Fall zu den Weihnachtsgedichten von Becher, aber hier macht er was ganz anderes. Also hier geht es nicht darum, ein Weihnachtslied zu erfinden, das man singen kann, sondern es ist gewissermaßen eine Weihnachtsgeschichte, die er hier erzählt.
Ja, die interessant ist, ne? Also auch dieser zeitliche Sprung, man sieht daran, dass Becher sich immer wieder mit Weihnachten beschäftigt hat, also auch 59, er packt es ja da rein in diesen, oder es wird ja, es ist eine Zusammenstellung, die noch von ihm stammt, die nur erst nach seinem Tod erschienen ist, er ist aber deutlich älter und dann ist es so gesplittet in zwei Komponenten, das eine ist die Kindheitserinnerung, wo er sich an sein München erinnert, seine Heimat, also auch ganz interessant, später ist die Heimat immer Deutschland, aber das halt jetzt vor der Exilzeit, ne? Da ist immer noch die Heimat noch nur München. Und dann auf der anderen Seite diese Kriegsszenerie. Es ist auch spannend, dass er mit Weihnachten eben dann sowohl die Kindheitserinnerung verbindet, als auch das soldatische Weihnachten, wobei sich jetzt Becher hier in die Rolle des Soldaten hineinversetzt, der wohl im Ersten Weltkrieg dann sein muss, in der er natürlich nie war. Also Becher war nie Soldat in irgendeinem Krieg. Das heißt, auch hier nimmt er so eine Rolle an, so ein bisschen später, wie er sagt, ne, die Lieder singen aus mir. Er spricht auch hier. Der Soldat ist irgendwie etwas, was durch ihn so seine Sprache erfährt, aber und wo er in die Rolle hineingeht.
Ja, ein Ich gewissermaßen in München, ein Wir in der Kriegserinnerung.
Ja, ich meine, das ist ja auch traditionell so eine Sache, wo dann vielleicht auch mal eine gewisse Zeit die Waffen schweigen, weil man eben dann Weihnachten feiert. Also insofern ist es nicht unplausibel, wie wir das eben hatten, dass das Weihnachten mit Friede assoziiert wird, weil das ist, was irgendwie dann verbindet und in dem Moment macht man halt mal kurz keinen Krieg, sondern da ist mal plötzlich Pause. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wo man schön sehen kann, wie Becher es schafft, dann eben zu diesen Weihnachtsliedern zu kommen oder warum das für ihn überhaupt wichtig ist, warum er sich dieser Aufgabe überhaupt stellt. Nämlich, weil Weihnachten eine wichtige Funktion hat für ihn, vielleicht aber auch für alle anderen. Einerseits Kindheitserinnerung, man verbindet was damit, das möchte man nicht loslassen. Andererseits eben, das ist eben der Tag, wo ganz, wenn es ganz schlimm ist, da ist trotzdem im Moment Friede und so ein kleiner Hoffnungsfunken. Und deswegen eignet sich das halt als Folie, auf die man ganz viel projizieren kann, glaube ich.
Weil das heute ja die Weihnachtsfolge ist, würde jetzt ein besinnlicher Abschluss passend sein. Wie macht man einen besinnlichen Abschluss?
Ja, ich würde sagen, wir wünschen unserem Publikum ein friedliches Weihnachtsfest. Das passt hier, glaube ich, ganz gut. Freuen uns, wenn wir uns dann in der nächsten Folge im neuen Jahr wieder hören.
Genau, also frohe Weihnachten und bis zum nächsten Jahr.
Bis dahin.
Das war Wieder anders, der Johannes R. Becher Podcast mit Christine Eichhorn und Toni Bernhardt.